Liebe Gemeinde, deine Geschichte soll erzählt werden. Eine kleine Gruppe von Spartanern steht der Übermacht der Perser und der König Xerxes am 11. August 480 vor Christus in der Schlacht bei den Thermopylen gegenüber. 300 Spartaner stehen in jenem Engpass zwischen dem Kallidromos-Gebirge und dem Golf von Malia, wo es an der engsten Stelle 15 Meter breit ist, gegenüber. Und wider aller Vernunft und aller taktischer Kriegsführung wehren sie die Angriffswelle ab, eine nach der anderen. So befiehlt der Spartanerkönig Leonidas, dem beredetsten unter den Kriegern: Geh nach Hause und erzähle von den mutigen 300, die der Übermacht der Perser in der Enge der Thermopylen widerstand. Geh und erzähl. Alle sollen erfahren, was die Mutigen getan haben. So erzählt es der US-amerikanische Geschichtenschreiber Zack Snyder in seiner Comicverfilmung 300 aus dem Jahr 2006. Deine Geschichte soll erzählt werden. Sie soll erzählt werden, weil sie außerordentlich ist. Sie soll erzählt werden, weil sich hier an dieser Stelle etwas ereignet hat, von dem alle hören sollen. Liebe Gemeinde, in dem heutigen Predigttext verweist Jesus auch auf eine Geschichte, die erzählt werden soll. Eine Geschichte, die außerordentlich ist, die erzählt werden soll. Eine Geschichte, die Beachtung verdient. Ich lese den Predigttext aus dem Markus-Evangelium vor und ihr könnt mitlesen. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen: Ja, nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. Und als er, Jesus, in Bethanien war, im Hause Simons, des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Und Judas Iskariot, einer von den 12, ging hin zu den Hohepriestern, dass er ihn an sie verriete. Da sie das hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn, Jesus, bei guter Gelegenheit verraten könnte. Liebe Gemeinde, in den sehr dunklen Rahmen der ersten und letzten Verse ist eingelassen das Bild von einer unerwarteten Begebenheit, ja, einer unerwarteten Schönheit. Die Oberen, die Hohepriester, planen, Jesus zu ermorden. Sie wollen zur Festzeit jedoch jedes Aufsehen vermeiden, da das zu Unruhen unter der großen Volksmenge führen könnte. Es kommen Tausende über Tausende, um beim Passafest in Jerusalem der Befreiung aus der Gefangenschaft in Ägypten zu gedenken. Damals hat Gott sein Volk befreit. Ja, und er wird es wieder tun. Das hat er versprochen. Er wird sie auch aus der Hand der Römer befreien. Ja, noch mehr, er hat versprochen. Der Allmächtige hat versprochen, er wird einen Retter schicken, einen König. Er wird sie und die ganze Menschheit aus der Hand der Schuld und Sünde befreien. In einer solch aufgeladenen Situation wollen die Oberen und Hohepriester vorsichtig sein. Und sie wollen diesem Prediger Jesus nicht noch mehr Aufmerksamkeit schenken. Nun, ganz überraschend, bietet sich unvorhergesehene Hilfe an. Judas. Er bringt ihre Pläne schneller zur Verwirklichung, als sie selber erwartet hatten. Und plötzlich wird in der Geschichte unser Blick gerichtet auf ein Haus, auf einen Tisch. Jesus ist mit seinen Jüngern zu Gast im Hause Simons, des Aussätzigen. Liebe Gemeinde, das überrascht niemanden mehr, dass er sich mit jemandem von zweifelhaftem sozialen Status abgibt. Und doch hören wir nun in dieser Geschichte von Störungen. Eine Frau stürmt herein und lenkt mit einer sehr sonderbaren Geste die Aufmerksamkeit auf sich. In dieser Zeit war es unüblich, dass, wenn Männer am Tisch saßen und miteinander essen, sie von Frauen unterbrochen werden, außer sie bringen Essen an den Tisch. Das war damals so. Eine namenlose Frau stürmt herein und sie salbt Jesu Haupt mit einem kostbaren Öl. Störung. Diese Verschwendung erregt die Gemüter, die Kritik folgen lässt. Das kostbare Öl hätte man verkaufen können und das Geld hätte man doch den Armen geben können. Die nächste Störung. Jesus, sag doch was. Ja, Jesus nimmt Stellung. Jesus nimmt die Frau freundlich in Schutz. Und Jesus macht diese Liebestat noch größer, als sie eigentlich gemeint war. Es ist, als würde er sagen, liebe Frau, deine Geschichte soll erzählt werden. Liebe Gemeinde, deine Geschichte soll erzählt werden. Ich möchte mich der Bedeutung dieser Geschichte in drei Schritten nähern. Zuerst die Salbung, dann die Entrüstung und dann der Weg ans Kreuz. Die Salbung. In Israel war es üblich, dem Gast vor dem Mahl Öl zur Salbung zu geben. Vor dem Mahl. Oder ihm durch einen Sklaven die Füße salben zu lassen. Nun hören wir von einer namenlosen Frau, die eine Flasche kostbaren Öls zerbricht. Zerbricht. Zerbricht, damit es seinen ganzen Inhalt hergeben kann. Da wird nichts zurückgehalten. 300 Silbergroschen wert. In der damaligen Zeit gab es für Frauen keine Möglichkeit, so viel Geld zu verdienen. Wahrscheinlich wurde das kostbare Öl von vorherigen Generationen an sie vermacht. Vielleicht war es ein Familienschatz, der eine besondere Bedeutung für sie hatte. Jesus deutet die Salbung als Salbung für seinen bevorstehenden Tod. Der Evangelist Markus, der diese Geschichte überliefert, erzählt die Geschichte aus einem bestimmten Grund genau an dieser Stelle. Während die Oberen und Hohepriester blind vor Wut den Mord an Jesus planen, wird unsere Aufmerksamkeit auf diese Begebenheit gerichtet. Die Frau hat wohl nicht den vollen Umfang ihrer Aktion bedacht, aber Jesus fühlte wohl die schmerzhafte Bedeutung ihrer Handlung. Jesus wird gesalbt mit Öl als Vorbereitung für seinen Tod, während die Oberen die Zerstörung dieses Jesus planen, bestätigt die fremde Frau die Würde von Jesus. Während die Männer die Vernichtung seines Leibes planen, tut die namenlose Frau spontan etwas Schönes, Wertvolles und Ehrenvolles für seinen Körper. Was der Evangelist Markus hier beschreibt, ist aber nicht nur die vorweggenommene Totensalbung, sondern ahmt eine Königssalbung nach. Und das im Angesicht des bevorstehenden Todes. Ein König wird eingesetzt, um zu sterben. Ein König von niemandem erkannt und doch wie ein König in Jerusalem empfangen. Hosianna klingt noch nach. Ein König, der zum Passafest kommt und aus der Knechtschaft befreien soll, aus der Hand der Römer und noch mehr aus der Hand der Schuld und inneren Versklavung. Die Menge ruft Hosianna. Liebe Gemeinde, dieser Ruf ist nicht nur ein Jubelruf, sondern ein Flehruf. Hosianna heißt hilf doch. Ein König, von niemandem erkannt. Ein König, der helfen soll. Ein König, von niemandem erkannt und doch wie ein König gesalbt und eingesetzt. Ein König, von niemandem erkannt, um zu sterben. Wie peinlich und beklemmend und geizig steht solcher Fülle des Herzens der engstirnige, berechnende Protest gegenüber. Die Entrüstung. 300 Silbergroschen sind in jener Zeit etwa der Jahresverdienst eines Landarbeiters gewesen. So eine Verschwendung. Der Vorwurf der Verschwendung ist direkt gegen die Frau gerichtet, aber indirekt gegen Jesus. Ist es der Protest gegen den Luxus? Es ist doch sympathisch, dass das, was wir über die normalen Lebensbedingungen hinaus haben, den Armen geben. Wir wissen heute, dass in der Passafestwoche der fromme Jude besonders zum Almosen geben an die Armen verpflichtet war. Nur logisch, dass es hier Entrüstung gibt. Jetzt, wo es um Almosen geht, können wir doch nicht verschwenden. Entrüstung. Was soll die Vergeudung? Was soll denn diese nutzlose Geste? Was soll diese zwecklose Schönheit? Was soll ihm diese Verschwendung nützen? In der Folter, in Todesqualen. Es wird ihm nichts nützen. Es wird die Schmerzen nicht lindern, den Todeskampf nicht verhindern. Es folgt die zweite Deutung Jesu der Salbung. Jesus sagt, sie hat keine Verschwendung betrieben, sondern sie hat ein gutes Werk getan, und zwar an ihm selbst. Im Judentum wird unterschieden zwischen Almosen und guten Werken. Unter Almosen verstand man in der damaligen Zeit Geldgaben, und sie waren jederzeit möglich. Ein gutes Werk, von dem Jesus spricht, verlangt aber den spontanen, persönlichen Einsatz und ist in konkreten Situationen gefordert. Also Almosen, Geldgabe, immer möglich, gutes Werk, spontaner, persönlicher Einsatz in konkreten Situationen. Und dazu gehört zum Beispiel die Sorge um die Bestattung eines Toten. Und wir als Hörer beginnen zu ahnen, dass das, was hier passiert, größere Bedeutung hat, als sich korrekt zu verhalten. Das gute Werk ist zwar kein Almosen für die Armen, aber ein Liebeswerk an Jesus. Und was sagt Jesus? Jesus nimmt die Frau in besonderer Weise in Schutz. Und er sagt noch mehr. Er sagt, man soll sich nicht ihr zuwenden, sondern ihm. Der Weg ans Kreuz. Obwohl die Handlung der namenlosen Frau einmalig war und unübertragbar ist, wird die Frau zum Vorbild. Jesus betont ja sogar im Bibeltext, dass die Handlung der Frau mit dem Evangelium verkündigt werden soll. Die namenlose Frau wird darin zum Vorbild, sich Jesus zuzuwenden. Sie zeigt die Bereitschaft zur Nachfolge. Weil sie den von den Menschen Verworfenen ehrt, wird sie geehrt werden. Weil sie den König salbt, der auf dem Weg zum Kreuz ist. Sie nimmt damit auf ihre Weise teil am Todesschicksal Jesu. Über die namenlose Frau soll erzählt werden, weil sie sich dem Jesus des Kreuzes und des Leides ergibt, nicht einem Jesus der offenkundigen Herrlichkeit. Die namenlose Frau folgt und liebt einen Gott, der ans Kreuz geht. Die namenlose Frau folgt und liebt einen Gott, der an den dunkelsten Ort geht, in den Tod. Von dieser Bereitschaft zur Nachfolge haben wir letzte Woche auch gehört in der Erzählung über Abraham und Isaak. Wir haben gehört, was die tiefe Überzeugung genau jener Bereitschaft ist, die wir auch bei der namenlosen Frau erleben. Diese Überzeugung ist, dass es Gott ist, der wirkt und die Geschichte leitet. Wir haben letzte Woche von Abraham und Isaak gehört, wie Vater und Sohn gemeinsam auf den Weg sind und auf den Berg Moria gehen. Wie der Vater den Sohn bindet, um zu opfern. Und Gott schließlich eingreift und versorgt und das Opfer bereithält. Die tiefe Überzeugung ist, dass Gott, der Vater, wirkt und die Geschichte leitet. Liebe Gemeinde, nicht die Hohepriester, nicht die Oberen lenken, nicht Judas lenkt die Geschichte Jesu, nicht der Zufall, nicht Glück oder Pech leiten den Weg ans Kreuz, wo Jesus stirbt für die Sünden der Menschen. Wie Vater und Sohn, Abraham und Isaak, gemeinsam den Weg zum Opfer gehen, so gehen auch hier Vater und Sohn den Weg gemeinsam. Der wahre Vater führt seinen einzigen Sohn, seinen eingeborenen Sohn, den er lieb hatte, auf einen Hügel. Jesus und sein Vater gehen den Weg der Erlösung ans Kreuz, durch das Kreuz, miteinander. Jesus Christus hätte weder von Judas noch von Pilatus noch von Herodes gebunden werden können, wenn der Vater ihn nicht gebunden hätte. Vor diesem Gott verneigt sich die namenlose Frau. Es ist ein göttliches Muss, dass Jesus den Weg ans Kreuz geht und dort leidet. Liebe Gemeinde, was kann das für uns heißen? Christliche Nachfolge ist die Bindung an die Person Christi. Deshalb ist das Muss des Leidens nun auch klar und eindeutig auf seine Jünger zu beziehen. So sagt es Bonhoeffer. Wie Christus nur Christus ist als der Leidende und Verworfene, so ist der Jünger nur Jünger als der Leidende und Verworfene. Das ist die Bereitschaft zur Kreuzesnachfolge. Und diese Bereitschaft zur Kreuzesnachfolge ist der entgegengesetzte Weg, den unser Herz von sich aus gehen will. Unser Herz will dem Aufstrebenden, dem Starken, dem Leuchtenden, dem Glorreichen folgen und nicht dem, der am Kreuz in aller Verlassenheit stirbt. Und auf keinen Fall wollen wir leiden. Diesem Jesus des Kreuzes zu folgen, war nicht nur für die Jünger am Tisch im Haus des Simon schwer vorstellbar. Es war und bleibt ein Ärgernis. Es bleibt eine Torheit, ein Ringen. Es meldet sich ein natürlicher Widerstand unserer Herzen, die das nicht wollen, die sich nicht einem Gott am Kreuz ergeben wollen. Diese Geschichte soll erzählt werden. Dietrich Bonhoeffer betont, dass man dem Leiden um Christi willen nicht ausweichen kann. Nachfolge ist Bindung an den leidenden Christus. Darum ist das Leiden der Christen nichts Befremdliches. Nachfolge ist Bindung an den leidenden Christus. Darum ist das Leiden der Christen nichts Befremdliches. Es kann gar nicht anders sein. Wir können diesem Leiden nicht davonlaufen. Wir können ihm auch nicht ausweichen, indem wir meinen, es auf irgendwelche Weise besiegen zu können. Allein durch das Tragen wird Jesus das Leiden überwinden und besiegen. Sein Kreuz ist seine Überwindung. Was von Christus gilt, gilt auch dem Nachfolger. Was von Christus gilt, gilt auch der Nachfolgerin. So ist auch der Nachfolger, die Nachfolgerin zum Tragen berufen. Und in diesem Tragen besteht das Christsein. Liebe Gemeinde, das finde ich spannend und zugleich ernüchternd. Ein siegreiches Leben als Christ führt man gerade dann, wenn man das Leiden trägt. Nicht, wenn man ihm von vornherein auszuweichen sucht oder es in der Kraft Gottes besiegen möchte, sondern wenn man durch es hindurchgeht und dadurch überwindet. Liebe Gemeinde, das hört sich alles ziemlich erdrückend und deprimierend an. Dietrich Bonhoeffer betont aber etwas Wesentliches. Er sagt, unter diesem Kreuz zu gehen, ist nicht Elend und Verzweiflung, sondern Erquickung und Ruhe für die Seelen. Es ist sogar die höchste Freude. Warum? Weil wir dadurch von anderen Lasten frei werden, die unsere Seele letztendlich nur umso schwerer erdrücken. Hier gehen wir nicht mehr unter selbstgemachten Gesetzen und Lasten, sondern unter dem Joch dessen, der uns kennt und der selbst mit uns unter dem Joch geht. Wer leidet, hat Gemeinschaft mit Christus und darf sich darüber freuen. Das ist Torheit. Jesu Weg ans Kreuz verändert die Welt. Wenn wir unsere Leben an Jesus binden und dem gekreuzigten und verworfenen König folgen und ihn lieben, dann werden auch wir um Christi willen leiden. Und es wird nicht Elend und Verzweiflung sein, sondern Ruhe für die Seelen und höchste Freude. Darauf verweist bereits die namenlose Frau. Diese Geschichte soll erzählt werden. Sie soll erzählt werden, weil sie so außerordentlich ist. Sie soll erzählt werden, weil sich hier an dieser Stelle etwas ereignet hat, von dem alle hören sollen. Amen.